Abgebinged, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu Abgebinged, dem Serienpodcast von Movie Break, mittlerweile mit der Ausgabe 32 und wieder eine kleine Besonderheit, weil natürlich wieder an meiner Seite ist zum einen Stu. Hallo Stu.
Hallo.
Und wir haben wieder Unterstützung, allerdings nicht von Kühne, der ja das letzte Mal dabei war, sondern von Miriam. Hallo Miriam.
Hallo.
Wir haben wieder Serien geguckt. Schön, dass ihr dabei da seid, dass ihr auch Serien geguckt habt. Und wir werden heute einen Hauptakt wieder besprechen, und zwar Lupin, der ja auf Netflix zu sehen ist, die Serie. Und jeder von uns hat auch wieder so kleine Binge-or-Not-Binge-Einzelheiten zu besprechen. Ich glaube, jeder macht auch nur eine, weil ich glaube ich ein bisschen mehr. Das werde ich mir für die nächsten Abgebinged-Folgen einfach aufsparen. Ich glaube, ich gucke einfach zu viele Serien dieses Jahr. Ich weiß gar nicht, warum.
Ich hätte da mehrere Optionen als Antwort und keine davon wird dir gefallen.
Okay, dann überspringen wir das einfach. Vielleicht können wir einfach mal starten damit, was gucken wir derzeit und warum? Möchte jemand von euch? Weil ich glaube, wenn ich anfange, ist das ein bisschen traurig.
Ich fange mal an, weil ich aktuell gar nicht so viel gucke. Ich gucke aktuell Community. Community ist ja schon eine ältere Serie, aber die ist so meine Mittagspausenserie. Das heißt, wenn ich dann Mittag esse, weil ich bin zurzeit im Homeoffice, hallo Lockdown. Und dann gucke ich immer eine Folge Community und esse nebenbei. Und ich finde sie ziemlich gut. Also die letzten Staffeln sind irgendwie sehr abgespaced. Aber allein diese popkulturellen Anspielungen sind sehr witzig. Und die Charaktere auch. Also ja, kann ich nur empfehlen. Ist zwar schon älter. Dann habe ich aktuell noch Hilda am Laufen. Da kam ja jetzt die zweite Staffel raus. Thomas, da hast du sicherlich in den anderen Folgen schon von Hilda erzählt.
Genau, ich habe einmal von der ersten Staffel gesprochen und habe jetzt zweite Staffel abgeschlossen. Und die ist wirklich auch sehr magisch und schön.
Genau, also ich versuche mir das so ein bisschen einzuteilen, weil ich die halt wirklich sehr beruhigend und sehr wholesome, also sehr, es ist schön für die Seele, so diese Serie anzugucken. Die ist echt niedlich und nicht nur was für Kinder. Und da spare ich mir das auf und gucke dann immer sehr langsam, damit sie nicht so schnell vorbei ist. Und dann stürze ich mich aktuell wieder in das Wikinger-Getümmel, weil ich noch nicht durch bin mit Vikings. Da bin ich jetzt bei Staffel 5.2 und kämpfe mich durch die Schlachten. Aber eher so nebenbei, weil ich die neueren Staffeln jetzt gar nicht mehr so gut fand. Vielleicht wird es jetzt wieder besser.
Nein.
Die ist ja dann auch abgeschlossen. Okay. ja. Und dann habe ich neulich die neue Staffel von How to Get Away with Murder geschaut, die fünfte Staffel. Und mit der sechsten Staffel ist sie ja abgeschlossen, aber die gibt es aktuell noch nicht auf Netflix. Und die kann ich auch jedem nur ans Herz legen, weil Viola Davis da einfach den ganzen Gerichtssaal rockt.
Genau. Okay. Also dafür, dass du gerade gesagt hast, dass du gar nichts guckst oder wenig, war das jetzt doch einiges.
Oh, tut mir leid.
Jetzt fühle ich mich ja wirklich ein bisschen, also wie so ein Schlappschwanz daneben, denn aktuell gucke ich nur eine Serie, nämlich Cobra Kai. Ich habe ja gesagt.
Ja, Entschuldigung.
Ich habe ja gesagt, das ist die Serie, die mich eigentlich so nun interessiert, aber weil die mir wirklich von gefühlt jedem zweiten empfohlen wird, schaue ich mal rein und. Freitagabend war es soweit, so um 9:30 lag ich im Bett und wollte irgendwas gucken. Ich fand einfach nichts und dann dachte ich mir, komm, was soll's. Fangen wir mit der ersten Folge mal an und wahrscheinlich, komm, Karate Kid finde ich einfach doof. Ne? Ich würde nach 10 Minuten abbrechen und sagen, ist scheiße. Nein, ich habe am Freitagabend bzw. Freitagnacht bzw. Samstagmorgen die komplette erste Staffel gebinged. Und bin jetzt in Mitte der zweiten Staffel und es gefällt mir wirklich gut. Ich bin davon selbst überrascht.
Warum heißt es denn Cobra Kai? Weil ich muss immer an Alarm für Cobra 11 denken.
Nein, damit hat es wirklich nichts zu tun. Cobra Kai ist der damalige Dojo in Karate Kid, der feindliche quasi.
Ah.
Ja.
Genau, ich habe Entschuldigung gesagt, weil ich so ein bisschen schuld bin, glaube ich.
Nicht nur du, aber ich habe dir ja das Versprechen, also du hast mir das Versprechen abgerungen, dass ich zumindest mal reinschauen werde dieses Jahr.
Genau.
Ja. Und ich dachte eigentlich, ich spare mir das auf so für den 30.12.2021. Jetzt war es halt schon irgendwie doch schon im Januar. Und wenn die Serie so weitermacht, dann bin ich mit der wahrscheinlich auch nächste Woche durch. Denn Ich war auch überrascht. Ich dachte, das ist so eine Serie, eine Folge 60 Minuten, aber da geht ja eine Folge 25 Minuten. Das heißt, die kann man auch echt gut weggucken. Aber dazu später in einer der kommenden abgewünschten Ausgaben mehr, würde ich sagen.
Ja, da schließe ich mich nämlich direkt mal an, weil ich habe auch Cobra Kai schon lange auf der Liste stehen gehabt und habe mir jetzt einfach dieses Jahr mal vorgenommen, so komm, jetzt fängst du einfach an. Ich konnte nie verstehen, was für ein Hype dahinter steht und warum das jetzt so erfolgreich sein sollte. Jetzt verstehe ich's. Ich habe noch zwei Folgen vor mir von der dritten Staffel, also ich bin jetzt fast am Ende, habe die jetzt in den letzten Tagen so peu à peu durchgeguckt und Stu, freu dich schon drauf, die dritte Staffel, ein fantastisches Serienerlebnis, also das ist richtig, richtig geil.
Wie viele Staffeln hat das?
Ja, aktuell 3, jeweils 8?
10 Folgen.
10 Folgen, genau. Und eine halbe Stunde, also es ist wirklich gut wegzugucken und das ist wirklich fantastisch.
Und wann kam die raus? Sorry, ich...
Die erste Staffel kam 2017 oder 18?
Ja, und das Besondere war, dass die ursprünglich von YouTube Red oder YouTube Premium produziert worden ist. Das war, glaube ich, eine der wenigen oder glaube ich die einzige Serienproduktion von YouTube, die erfolgreich war. Hat dann aber auch nicht ausgereicht, damit YouTube Red sich dann hält. Und dann hat Netflix sie eingekauft und hat eben auch, glaube ich, die dritte Staffel produziert, die jetzt im Januar rausgekommen ist. Und so erfolgreich, wie die Serie immer noch ist, glaube ich, ist eine vierte auch, glaube ich, gesetzt. Auch wenn noch die offizielle Ankündigung fehlt.
Nee, die vierte Staffel ist schon bestätigt.
Ah, okay, gut. Dann, ja, das freut mich.
Ansonsten neben Cobra Kai gucke ich aktuell WandaVision, wo ich wirklich begeistert von bin. Sie ist ungewohnt und trotzdem irgendwie so ein bisschen Marvel-Touch, aber wirklich was anderes. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Guck jetzt aktuell, die vierte Staffel kam San Diego. Da habe ich ja mal über eine Abgebinged-Folge drüber geredet. Das ist eine schöne Kinder-Zeichentrickserie auf Netflix zu sehen. Dann habe ich jetzt immer noch Expanse Staffel 5. Mittwoch ist jetzt mein Sci-Fi-Mittwoch geworden. Der Freitag ist ja leider weg, nachdem Star Trek zu Ende ist. Genau, und dann habe ich jetzt endlich mal angefangen Disenchantment auf Netflix. Und ich mag diesen derben Humor, der einfach völlig übertrieben und unter der Gürtellinie ist und einfach manchmal total banal, aber irgendwie bringt er mich zum Lachen. Also gefällt mir.
Steht auch auf meiner Liste, ja.
Bist du fertig?
Ja, ich habe ganz kurz noch erwähnt, ja. Kühne hatte ja letzte Folge über Alice in Borderland gesprochen. Ich habe die jetzt auch abgeschlossen und ich finde sie, glaube ich, sogar noch ein bisschen schwächer, als Kühne sie in der zweiten Hälfte der Staffel quasi beschrieben hat. Aber hat trotzdem irgendwie Spaß gemacht.
Okay, weil wir kommen ja jetzt zu To Binge und Not To Binge. Und da würde ich mich dann nochmal vordrängeln, weil da würde ich gerne über Disenchantment reden. Mhm. Ich habe nämlich den dritten Teil oder die dritte Staffel, ich weiß gar nicht, also Netflix, ne?
Dritte Staffel
gesehen. Und die Serie erntete ja schon immer viel Kritik. Und ich muss auch ganz klar sagen, das ist leider nicht Futurama im Fantasy-Setting.
Nein, nein.
Ich habe die dritte Staffel jetzt gesehen und ich bin hin und her gerissen. Ich kann die Kritik verstehen, weil die Serie hat ein unglaublich großes Problem, das ist einfach ihre Erzählung. Ich finde, erzählerisch bekommen die es einfach nicht auf die Kette. Das wird aber ausgeglichen, wie ich finde, durch echt schöne Charaktere. Also ich mag dieses Trio, Prinzessin Beanie, dann ihr persönlicher Hausdämon Luzi und halt Elfo. Elfo ist sowieso der Beste. Und das hat mich so dabei behalten, dass ich da weitergucke. Aber es war ganz oft in der dritten Staffel, genau wie in der zweiten und ersten, wo ich dachte, Leute, ihr habt eigentlich so ein schönes Setting. Gerade in der dritten Staffel, wenn sie halt in Steamland mal kurz sind, es ist so eine Art Steampunk-Welt, aber sie machen so wenig draus. Das ist sehr schade. Also diese Serie, die ist so hin und her gerissen. Wollen sie jetzt jede Episode eine neue Geschichte erzählen oder wollen sie eine voranschreitende erzählen? Und das beißt sich immer so. Und leider kann ich für die dritte Staffel jetzt keine klare Empfehlung aussprechen, sondern nur sagen, wenn ihr mit den ersten beiden Staffeln schon Spaß hattet, dann guckt euch die dritte an. Wenn ihr aber schon bei Staffel 1 gesagt habt, was soll der Scheiß, lasst es besser sein.
Ich bin ja gerade bei Staffel 1 so ab der Hälfte ungefähr. Ja. Und kann dir da jetzt schon recht geben, weil ich finde, manche Gags funktionieren hervorragend und in sich so abgeschlossene Teile von den Episoden sind sehr, sehr gut. Und dann schaffen sie es aber nie, so eine diese Geschichte auszurollen, ja, dass man wirklich so einen roten Faden auch findet.
Genau. Und das ist in der dritten Staffel wirklich teilweise extrem, dass da Sachen passieren, wo ich sage, das kann nicht sein, dass ich möchte jetzt hier nicht spoilern, aber die wissen, wer der Schurke ist. Und dann konfrontieren sie ihn, aber nicht richtig, sondern dann wird es einfach hingenommen, ja, dann bleibst du eben hier. Also das funktioniert einfach nicht. Also die Drehbücher sind für mich die ganz klare, der ganz klare Schwachpunkt von Disenchantment, was so traurig ist, weil diese Figuren so toll sind.
Ja, ich bin mal gespannt.
Ja.
Ich werde es auf jeden Fall weitergucken. Ich meine, es guckt sich ja auch relativ schnell weg. Es sind auch so 25 Minuten, glaube ich, pro Folge.
Genau.
Und 10 Folgen, glaube ich, pro Staffel.
Ja.
Miriam, hast du ein To Binge or Not To Binge?
Ja, ich habe heute Bridgerton mitgebracht. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass in den letzten Monaten gibt es immer irgendwie eine Netflix-Serie, die durch die Decke geht. Also wo plötzlich überall, zuerst war es das Damen-Gambit, dann ist es jetzt die Serie, die wir dann gleich besprechen werden. Und unter anderem Bridgerton. Bridgerton hat nur 8 Folgen in einer Staffel. Die gehen allerdings so 50 bis 70 Minuten sogar. Und da geht es um die Londoner High Society. Und das basiert auf Roman von Julian Quinn. Eine zweite Staffel wurde auch schon in Auftrag gegeben, weil, also es haben so viele Leute geschaut und die Bewertungen sind auch ganz in Ordnung. Also die sind, auf Rotten Tomatoes hat es einen Score von 90% beziehungsweise 82 vom Audience Score. Auf IMDb und auf Movie Break ist es allerdings einmal 7,4 und bei Movie Break 6,5, aber es haben irgendwie auch noch nicht so viele gesehen, was mich ein bisschen gewundert hat. Und es wurde geschaffen von Chris Van Dusen, den kannte ich jetzt gar nicht. Ich habe dann mal geschaut, was er so gemacht hat. Und der hat eher so Sachen für Grey's Anatomy und an Scandal mitgearbeitet irgendwie. Genau, und bei Bridgerton steht halt die Familie Bridgerton im Fokus. Und dann gibt es eine Lady Whistledown, die ist so eine anonyme Herausgeberin von einem Rundschreiben an die Londoner High Society mit Klatsch und Tratsch. Das heißt, also ich habe gelesen, Bridgerton ist halt irgendwie wie Gilmore Girls, nur im alten London sozusagen. Ich habe die auch relativ schnell durchgeschaut. Die Charaktere sind alle sehr sympathisch und vor allem sehr divers. Das hat mich auch gewundert. Also ich habe versucht herauszufinden, wie damals im alten London die Anzahl von dunkelhäutigen High-Society-Menschen war. Also
auf jeden Fall nicht so.
Ja, deshalb, das war sehr spannend, dass sie das so gemacht haben. Es sind auch viele Körperformen zum Beispiel vertreten. Also die sind jetzt nicht alle nur schlank, sondern da gibt es auch kleine und etwas dicklichere und so. Und das fand ich eigentlich ganz cool, dass das so divers aufgezogen ist und dass die Charaktere auch alle wirklich einen eigenen Charakter haben mit Eigenschaften, die spezieller sind. Das fand ich ganz cool. Also die waren nicht so glatt geleckt. Und was ganz cool ist, die haben da immer so Musik von, also von Streichinstrumenten, weil die da so eine, ja, hat man, so kleinere Orchester haben die und dann haben die so moderne Songs in alt gemacht. Also ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Zum Beispiel Bad Guy von Billie Eilish wurde dann da mit Streichinstrument mit einem Cello und einer Geige gespielt und das war irgendwie sehr witzig. Also da haben sie trotzdem versucht, das sehr modern zu halten. Ja, was kann ich denn noch dazu sagen? Also es lohnt sich, allerdings nur, wenn man schon ein bisschen auf Kitsch steht. Also es im Fokus steht halt so eine Liebesbeziehung von einer Bridgerton und einem Duke von Hastings, heißt er irgendwie. Ja, genau. Also wenn man das nicht mag, dann braucht man die Serie auch gar nicht zu gucken. Was mich auch verwundert hat, die haben sehr explizite Sexszenen, die auch sehr langgezogen sind. Und da habe ich sogar gelesen, dass die teilweise auf einschlägigen Pornoseiten zu finden sind. Das hat mich ein bisschen verwundert. Ja, ich bin tatsächlich gespannt, wie die nächsten Staffeln werden, weil es sind mehrere Bücher, die sich immer auf einen Sprössling sozusagen von dieser Bridgerton-Familie fokussieren. Und ja, also die Kostüme sind wahnsinnig gut. Also eine sehr, sehr gute Ausstattung. Ist auch gut gedreht, gut geschauspielert. Ich denke, da kann man nicht viel falsch machen, wenn man so in die Richtung geht. Hast du, du warst doch ein Downton Abbey-Fan, oder?
Nein, ich habe Downton Abbey noch nie gesehen. Ich frage mich jedes Mal, was der Reiz an Downton Abbey ist. Also nicht, dass ich das jetzt schlecht machen möchte. Ich glaube nur nicht, dass es mir gefällt, weil dieses Setting mich nicht anspricht. Also zum Beispiel meine Mutter ist da total drin.
Deshalb dachte ich, ja, meine auch. Ne?
Also es ist so, auch jetzt dieses Bridgerton. Ich hab so einen Trailer gesehen und hab mir gedacht, okay, das ist wahrscheinlich hochklassig produziert. Das bestätigst du ja auch gerade. Und hat auch so einen leichten Jane Austen-Vibe, aber da bin ich halt raus. Das spricht mich nicht an. Was ich interessant finde bei Bridgerton, was ich gelesen habe, dass der produziert worden ist von dieser Shonda Rhimes, die ja in den USA so die Serienkönigin ist. Die hat ja How to Get Away with Murder und Grey's Anatomy gemacht und die hat mit Netflix so einen Megadeal abgeschlossen und Bridgerton ist die erste Serie. Und ich bin gespannt, was da noch kommt, weil du hast es auch gerade eben gesagt, Bridgerton ist ja mega erfolgreich. Ich hatte die Serie, weil sie mich nicht interessiert, gar nicht so auf dem Schirm. Und wenn ich jetzt so durch Social Media gehe oder so, jedes dritte Bild ist irgendwie Bridgerton. Wirklich.
Ja, stimmt. Danke, dass du mich da berichtigst. Also ich glaube, dieser Chris van Dusen hat dann halt mit ihr zusammengearbeitet. Mhm. Genau. Das liegt ja auch nahe, wenn sie auch Grey's Anatomy produziert hat. Das wusste ich gar nicht, dass sie How to Get Away with Murder gemacht hat. Aber die habe ich ja schon empfohlen. Also
diese Shonda Rhimes, die ist so groß in den USA, dass ihre Serien sogar zusammengefasst werden als Shondaland. Die ist wirklich riesengroß, die Frau.
Krass. Okay.
Und das, ich muss ja gestehen, ja.
Und dass der Cast von Bridgerton so divers ist, was ja auch schon positiv ist, das hängt auch, glaube ich, mit ihr zusammen. Also sie ist ja selbst eine Afroamerikanerin und ist, glaube ich, so neben Oprah die einflussreichste Afroamerikanerin in der amerikanischen Medienbranche.
Ich habe mich tatsächlich gefragt, wie ich das finde. Also theoretisch, ich fand es gut, da so einen diversen Cast zu haben, aber gleichzeitig habe ich mich auch gefragt, dadurch verliert es ja ein bisschen Authentizität, weil es halt damals nicht so war. Wie seht ihr das? Also, dass man jetzt 2021 oder 2020 kam das ja raus, dass man bei so Serien beziehungsweise auch Filmen von der damaligen Realität abweichen kann, einfach um mehr, Körperform und auch Ethnien zu repräsentieren. Wie findet ihr das?
Also ich finde es vollkommen in Ordnung, denn ich glaube, jetzt ohne es gesehen zu haben, dass Bridgerton jetzt nicht den Anspruch hat, historisch akkurat zu sein. Das ist ja schon so eine Art, in Anführungszeichen, Fantasy-Welt, die da generiert wird. Ne? Von daher finde ich das absolut okay. Also wenn die Serie jetzt sagen würde, okay, wir zeigen euch jetzt wirklich total hart, so war das damals, dann könnte man drüber diskutieren. Aber jetzt bei Bridgerton finde ich das eher sehr, sehr schön als kritikwürdig.
Ja. Ist ja keine historische Geschichte, ne? Ist halt historisch fiktional. Und ich habe letztes Jahr auch David Copperfield geguckt, einmal Reichtum und Zurück, wo das auch so war, wo es auch einen diversen Charakter hatte, die Figuren alle, und auch sehr modern alles angehaucht war. Und da fand ich es auch vollkommen in Ordnung. Also weil das einfach, das ist Fiktion, ne? Es hat nichts, keine historische Bewandtnis in dem Sinne, dass hätte jetzt akkurat genau das 19. Jahrhundert ist oder 18. Jahrhundert, ich weiß gerade nicht, nachgezeichnet wird, ne? Oder halt dann, wie halt die Londoner High Society damals war. Was mich halt abstößt bei der Serie, ich habe den Trailer gesehen gehabt, ich finde halt so Adelsgeschichten langweilig, muss ich gestehen. Es sei denn, der Pöbel erhebt sich gegen den Adel, dann finde ich es wieder interessant.
Ja, das kann ich verstehen. Nee, also kritikwürdig finde ich das jetzt auch nicht, aber ich habe mich halt so gefragt, aber klar, es ist historisch fiktional und es ist, da kommen zwar Charaktere vor, die es auch in echt gab, hier die King, ach, frag mich nicht, ich bin ganz schlecht in sowas mit Namen und
King Louis,
Daten,
so vom Dschungelbuch.
King Louis.
Genau. Die kommen da zwar schon vor, aber das ist ja, was anderes als jetzt eine Verfilmung von Maria Stuart oder so.
Wobei ich persönlich eigentlich nie damit Probleme habe. Also selbst wenn es halt historisch, sage ich mal, ernsthaft sich mit der Ereignissen auseinandersetzt, ist mir die Hautfarbe oder auch das Geschlecht relativ egal. Wenn es gut gespielt ist, ist es gut gespielt.
Ja, wobei das ist halt, damals wurden die anders behandelt. Also anhand von ihrer Hautfarbe wurden.
Ja, klar.
Das wird dann ignoriert, sozusagen.
Also natürlich, klar, es kommt auch immer im Kontext an. Also wenn ich jetzt so einen Film habe wie, 12 Years a Slave. Ja, und einer der Sklaventreiber ist selbst ein Afroamerikaner, würde das schon seltsam wirken, das stimmt. Ja. Aber ja, an und für sich.
Es kommt halt immer auf den Kontext
an. Ja. Also an und für sich, ich habe auch schon irgendwie Kritik gehört zu dieser Netflix-Fantasy-Serie Cursed, die habe ich jetzt auch nicht gesehen, aber da hat mir auch jemand gesagt, dass das ein bisschen komisch finde, dass sie halt schon fast Blackwashing-mäßig wirkt, dass sie halt irgendwie zu viele diverse Ethnien da reingepackt haben, wo ich mir dann auch denke, aber warum? Das ist doch nicht schlimm. Also ich will ehrlich sein zu Bridgerton, ich werde es mir, glaube ich, nicht ansehen, aber du hast zumindest mir geholfen zu verstehen, warum da so ein Hype drum ist.
Ja, es ist halt, es hat so einen verbotenen Touch, so ein bisschen diese, ist ein bisschen, ja. Ja, also meine Mutter war sehr großer Fan und auch viele Freundinnen von mir und dann so, oh mein Gott, jetzt habe ich Bridgerton angefangen und du musst das auch gucken. Und dann, meine Mutter war dann so das Zündlein an der Waage, weil sie mir dann angefangen hat, davor zu schwärmen und weil sie sehr groß im Spoilern ist, dachte ich mir, okay, ich schaue es mir jetzt mal an. Aber sie ist auch sehr großer Downton Abbey-Fan. Ja.
Zum Glück hat meine Mutter kein Netflix.
Ansonsten, wer sich dafür so ein bisschen interessiert, wie damals halt auch Menschen mit dunkler Hautfarbe in der Zeit behandelt worden sind, kann sich gerne mal die Geschichte von Alexandre Dumas des Älteren, also quasi der Autor von Die drei Musketiere, anlesen und angucken, weil der tatsächlich sehr, sehr lange zu Lebzeiten wegen seiner Hautfarbe geschmäht wurde und das auch nicht leicht hatte. Gut, das war ein kleiner Ausflug. genau, dann ich würde mal Bridgerton verlassen, wenn das okay ist. Mhm. Dann würde ich noch mal was einwerfen zu To Binge or Not To Binge, wo ich jetzt schon sagen kann, ganz klar, binget es, wenn ihr es mögt, vom Setting her. Und zwar habe ich Sweet Home geguckt auf Netflix. Sweet Home Alabama in Südkorea. Und Folgendes. Ich versuche mal, das so ein bisschen zu erzählen, worum es geht. Also wir haben einen Gebäudekomplex, wir haben ganz, ganz viele Charaktere, die dort wohnen und wir haben einen Hauptcharakter, der eigentlich sterben möchte, weil er Probleme mit seiner Familie hatte. Die Familie ist dann gestorben, er ist da eingezogen, allein, hatte Probleme in der Schule, egal. Ne? Auf jeden Fall will er eigentlich sterben und dann passiert Folgendes. Die Menschen um ihn herum in diesem Gebäudekomplex und in ganz Korea scheinbar verwandeln sich peu à peu in Blutrünstige Monster. Ja, das ist die Ausgangslage von dieser Serie. Und die Monster werden inszeniert, als wenn sie quasi von Sam Raimi aus den 80ern persönlich ins Computer-Manga-Zeitalter transportiert worden sind. Und es ist ultra brutal, total blutrünstig. Sehr viele Effekte sind so in Ordnung, aber trotzdem sehr spaßig. Die Figuren kämpfen halt fortan völlig überdreht ums Überleben in diesem Gebäudekomplex, müssen halt irgendwie zusammen sich rotten, gucken, was ist denn das? Ist das eine Seuche? Ist das ein Virus? Warum verwandeln die sich? Es gibt halt ein riesiges Mysterium auch und gleichzeitig ist halt der Hauptcharakter ebenfalls scheinbar infiziert und verwandelt sich auch, aber verwandelt sich nicht dauerhaft in ein Monster, sondern kämpft so innerlich mit sich und bleibt immer wieder Mensch, ist aber deswegen auch unverwundbar und seine Wunden heilen so und kämpft dann fortan gegen die anderen Monster. Und dann spinnt sich halt so diese Geschichte darüber hinweg, so 10 Folgen lang. Und das ist so herrlich abgespaced und abgedreht und auch so mit koreanisch-typischen Inszenierungen auch untermalt, also auch von den Charakteren so ein bisschen over the top, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem macht das so viel Fun. Das heißt, alle, die Monster-Horror mögen und auch so ein bisschen Sam Raimi mögen, von dieser Inszenierung her und von dieser Art her, sollten Sweet Home unbedingt gucken. Das macht echt Laune.
Okay, das hat mir jetzt gar nichts gesagt. Ich habe jetzt tatsächlich nebenbei mal kurz gegoogelt. Sieht spannend aus.
Ja. Also wenn ich jetzt neugierig gemacht habe, habe ich alles erfüllt, was ich wollte. Gut, dann würde ich sagen, verlassen wir die Kategorie und gehen zu unserem Hauptact über, und zwar Lupin. Wer möchte denn mal einsteigen und so ein bisschen erzählen, worum geht es, wann hat das gestartet und warum haben wir die Serie überhaupt bekommen?
Ja, dann mache ich mal. Lupin mit ziemlich beste Freunde-Star Omar Sy in der Hauptrolle ist seit 8. Januar bei Netflix verfügbar. Es ist die erste Hälfte der ersten Staffel und es sind 5 Folgen, die gehen immer so knapp 50, 60 Minuten. Erzählt wird von Anson Diop, der eine Ungerechtigkeit rächen will. Nämlich ein sehr vermögender, reicher Mann hat dafür gesorgt, dass sein Vater ins Gefängnis kam und sich dann ermordet, also selbst umbrachte. Selbstmord nennt man das auch. Und ja.
Er ist tot aufgewacht.
Er ist tot aufgewacht, genau. Wow. Er wurde eine tote Leiche, ja. Es wird, ja. Und Ossau Diop rächt sich nun und versucht halt eben diesen reichen Typen halt hinters Licht zu führen. Als Inspirationsquelle dient ihm die Romane, beziehungsweise die Kurzgeschichten des französischen Meisterdetektivs Arsène Lupin. Ich will immer Lupin sagen. Ich werde Ich entschuldige mich jetzt schon, ich sage die ganze Zeit wahrscheinlich jetzt noch Lupin, weil, sorry. Und das ist Lupin von Netflix. Eine Serie, die etwas ganz anderes gemacht hat, als ich es erwartet habe. Denn ich weiß nicht, ob es euch auch so ging. Ich habe den Trailer gesehen und dachte mir, okay, Omar Sy spielt einen Meisterdieb und in jeder Folge klaut er irgendwas anderes Wichtiges. Oder zumindest, dass dieser Louvre-Coup, der ja in dem Trailer sehr prominent vertreten war, sich durchgängig durchzieht durch die ersten 5 Folgen und am Ende halt der große Coup dann entsteht. Und ich war dann doch sehr überrascht, was die Serie dann letztlich draus gemacht hat eigentlich.
Also ich habe gar keinen Trailer gesehen. Ich habe aber auf Instagram in dutzenden Stories gesehen, oh, ich schaue gerade Lupin, ich auch. Und dann meine Mutter nur so, das habe ich auch gesehen. Und dann dachte ich mir so, okay, muss ich auch schauen. Also ich habe mir tatsächlich gar keinen Trailer angeschaut, habe mich aber gefragt, ob es denn was mit dieser mit diesem berühmten Anime zu tun hat, wo auch immer noch regelmäßig Filme rauskommen. Und irgendwie basiert das ja auch da, also
ich glaube, dieser Anime basiert auch lose auf den Büchern.
Genau.
Okay.
Genau, also Arsène Lupin ist quasi eine Romanfigur des französischen Autors Maurice Leblanc und ist quasi so ein fiktiver Meisterdieb, aber der halt sehr, sehr berühmt ist, schon Ewigkeiten gefühlt, vor allen Dingen in Frankreich, aber auch Kanada, aber auch in anderen französischsprachigen Teilen, hier nicht. Und irgendwann ja, hat man halt mal angefangen, in Japan ein Manga darauf zu basieren bzw. zu schreiben, Lupin der Dritte, und ich feiere Lupin der Dritten schon ewig, auch wenn das an manchen Stellen, glaube ich, sehr kritisierbar ist. Na, und also quasi hat die gleiche Ursprungsquelle.
Aha, okay.
Und ich muss du recht geben, ich hatte auch erst gedacht, so das wird so der wöchentliche Heist, ne, und Heist of the Week oder so. Und war dann auch überrascht nach der ersten Folge und dachte mir so, okay, jetzt bin ich interessiert, jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Und hatte sehr viel Freude mit diesen ersten 5 Folgen. Es gibt noch so ein paar Probleme, die können wir, glaube ich, nachher noch mal ein bisschen drauf eingehen. So insgesamt mag ich aber total dieses Genre des Heist-Film, also quasi etwas stehlen, Pläne machen, durchziehen. Das ist genau mein Metier, das liebe ich total. Auch, also zumindest, wenn es nicht ganz übertrieben ist. Und das ist hier in dem Fall nicht so. Es ist immer so ein halbwegs nachvollziehbar. Und am Ende der jeweiligen Folge hat man immer das Gefühl, zumindest ich hatte immer das Gefühl so, ha, geschafft, yeah, jetzt geht's weiter. Ich weiß nicht, wie es euch da ging.
Ja, mit diesem nachvollziehbar, also ich habe auch ein Faible für so Heist-Movies. Aber ich muss sagen, es gab schon so ein paar Momente jetzt im ersten Teil der ersten Staffel, durchweg unterhaltsam fand, keine Zweifel. Aber wenn ich mal genau drüber nachdenke, ich mir auch gefragt habe, Moment mal, wie soll das funktionieren? Aber es hat mir jetzt nicht die Serie verdorben, Gott bewahre. Ich muss aber auch klar sagen, für mich sind diese Coups nicht das Beste oder nicht der Grund, warum die Serie so gut funktioniert, sondern der Hauptdarsteller.
Ja, definitiv.
Das sehe ich genauso. Also ich liebe auch so Heist-Movies, aber oder auch Serien. Aber für mich, also ich habe ganz großes Fernweh nach Paris bekommen, als ich diese Serie geschaut habe. Und ich, also das hat auch diese, ich liebe französische Filme und diese Serie hat auch diesen gewissen französischen Flair, auch wenn der nicht ganz so stark rauskommt, finde ich, wie jetzt bei anderen Filmproduktionen zum Beispiel. Aber Omar Sy, der ist halt so sympathisch. Der hat diese ganze Serie einfach so getragen auf seinem Rücken. Also ja, echt gut.
Der Mann hat einfach Charisma. Ich gucke mir ja sogar solche Kitsch-Filme wie Plötzlich Papa mit ihm an und bin hin und weg irgendwie.
Ja.
Das ist so eigentlich ein Film, den ich hassen müsste, der eigentlich alles das da reicht, was ich nicht mag. Aber er schafft es trotzdem, dass ich da am Ball bleibe und am Ende dann doch zufrieden bin. Ich finde auch, diese Figur passt zu ihm. Also dieser Arsène Diop, also seine Rolle, die er spielt, der ist ja auch sehr gewitzt und auch charmant und eloquent und immer auf Zack. Das kann der gut verkörpern, der Omar Sy, wirklich.
Übrigens, bevor wir jetzt noch weiter einsteigen, noch mal einen kleinen Exkurs, weil Lupin stellt auch für Netflix so eine Art Zäsur dar, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob ihr das ein bisschen verfolgt habt. Also klar, Netflix produziert ja international unglaublich viele Filme und Serien in jeweiligen Ländern, um halt dort halt auch dementsprechendes Publikum zu akquirieren. Frankreich war bisher immer so ein bisschen schwieriges Feld. Deswegen gibt es da ja auch diesen Testballon mit dem linearen Netflix-Fernsehen. was ich total banal finde.
Was
und
ist das?
Also quasi ganz normales Fernsehen. So 20.15 Uhr kommt jetzt Lupin Folge 1.
Ja, du kannst.
Und 21.15 Uhr kommt dann.
Im Fernsehen oder auf Netflix?
Auf Netflix.
Es gibt eine, also ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Es war eine Testphase, die lief nur in Frankreich, eben weil in Frankreich das lineare, normale Fernsehen noch sehr gut angenommen wird. Und da konntest du halt, wenn du in dieser Testphase drin warst und Franzose warst, konntest du dann einfach sagen, okay, gib mir nicht auf die Watchlist, sondern ich gehe jetzt auf, ich weiß nicht, wie es jetzt heißt, irgendwie Netflix linear und dann, wo, wie ist es da, 20 Uhr kommt der Film, dann da kommt die Serie, da kommt der Film und so weiter und so fort.
Ja, völlig irre. Und gleichzeitig war es bislang so, dass zumindest viele Regisseure oder auch Autoren in Frankreich nicht so sehr mit Netflix bundeln wollten. Also so habe ich zumindest das gelesen gehabt. Und ich glaube, letztes Jahr hat sich das so ein bisschen verändert. Es gab letztes Jahr drei durchaus interessante Filme, nenne ich jetzt mal. Verirrte Kugel, den ich sehr gut fand. Erde und Blut, der eher so mäßig ankam. Und Die Banden von Marseille, der ein cooler Actionfilm ist auf Netflix aus Frankreich. Und ich glaube, dadurch, dass Lupin jetzt so krass erfolgreich geworden ist international, brechen da jetzt so die Dämme. Und was ich jetzt so gelesen hatte, gibt es jetzt durchaus mehr Interesse da in Frankreich mit Netflix zusammenzuarbeiten. Also werden wir da auch durchaus ein bisschen mehr, glaube ich, demnächst bekommen. Ja. Was mich total freut. Weil das halt französische Autorenfilme zurückbringt. Ne?
Kurz mal zum Erfolg der Serie. Bridgerton, haben wir ja gesagt, geht gerade durch die Decke. Und Bridgerton hat 4 Wochen nach der Veröffentlichung 63 Millionen Zuschauer bekommen. Das Damen-Gambit 62 Millionen und Lupin 70.
Ja.
International wohlgemerkt.
Ah. Also da ändert sich, glaube ich, ein bisschen was. Ansonsten war ich total überrascht von der ersten Folge, um das mal reinzuwerfen, weil da ja die Hauptfigur so ganz anders eingeführt wird, als es der Trailer irgendwie auch gezeigt hatte. Und man sich die ganze Zeit so fragt, so hä, gucke ich jetzt die falsche Serie? Bin ich jetzt irgendwie in der Vergangenheit oder irgendwas in der Zukunft? Und das fand ich schon, also es macht sehr schnell viel Spaß, zum einen Oma Sider zu folgen und zum anderen diese Enthüllung zu erleben. Das fand ich ganz cool.
Ich konnte auch immer ihn also verstehen. Also ich konnte seine Aktionen immer nachvollziehen, also zumindest emotional. Mhm. Also er hat ja schon wirklich einen guten Grund. Und dieser, ich nenne es mal, dieser Bösewicht, der wird ja auch schon wirklich so dargestellt, dass man ihn nur hassen kann.
Böser Kapitalismus.
Böser Kapitalismus, genau. Böser Kapitalismus.
Ich muss sagen, ich hatte so ein bisschen ein Problem mit diesen Rückblenden, weil die für mich, die haben mich immer so ein bisschen rausgerissen, weil sie, die hatten nicht so einen Rückblick. Also für mich nicht so ein Rückblickcharakter, dass man das jetzt irgendwie an einem Overlay gesehen hätte oder an irgendwelchen anderen Kontrasten. Und ich habe mich dann immer kurz gefragt, okay, Moment, wer ist das? Ach ja, okay, ist wieder Vergangenheit. Und es gab sehr viele Rückblicke irgendwie, muss ich sagen. In diesen 5 Folgen gab es sehr, sehr viele Rückblicke.
Ja, ich muss auch sagen, vielleicht gab es auch den einen oder anderen Rückblick zu viel.
Ja.
Ich hatte auch manchmal das Gefühl, Leute, ihr erzählt mir gerade mit diesem Rückblick nichts Neues.
Genau.
Konzentriert euch. Konzentriert euch, genau. Nichtsdestotrotz kann ich den ersten 5 Folgen nicht vorwerfen, dass sie langatmig wären. Eher im Gegenteil.
Nö.
Was halt weiterhin noch, also wir gehen ja gleich in den Spoiler-Part über, da können wir noch mal ein bisschen genauer und detaillierter drüber sprechen. Ansonsten für die, die jetzt noch zuhören und vielleicht Lupin noch nicht gesehen haben, auch die Inszenierung ist sehr gut gelungen, wie ich finde. Egal, ob jetzt Technik oder Kamera oder halt wie Oma Sai da in Szene gesetzt wird. Übrigens seine Augenbrauen, das finde ich ja krass. Das ist halt, das macht halt Spaß und ist auch wirklich qualitativ auf einem hohen Niveau für so eine Serie. Also das muss man auch nochmal einwerfen. Es gibt da zum Beispiel eine Folge, da bricht er, das kann man glaube ich ganz kurz verraten, da bricht er mit einer Drohne in so ein Haus ein. Das war echt funny.
Ach ja,
Fragt man sich auch, was ist das für ein Sicherheitsdienst?
Ja, das habe ich mir auch gefragt. Wahrscheinlich habe ich mir das Fenster aufgelassen.
Er hat ja auch eine Ex-Frau und mit ihr einen Sohn. Das ist auch ganz nett inszeniert. Also, also ganz oft geht es mir so, wenn es dann zu sehr ins Private geht, dass ich mir denke, Leute, das interessiert mich gerade echt gar nicht. Der soll irgendwelche Dinge klauen. Aber auch das war relativ, ja, ich möchte sagen, charmant so eingewebt.
Also es wirkt sehr authentisch, muss ich sagen. Also diese Charaktere, die Beziehung zu seiner Ex-Frau und zu seinem Sohn und auch zu seinem besten Freund ist das, glaube ich, da, der so Ahnung von wertvollen Dingen hat.
Also das ist auch sein Charakter-Arc. Er hat Ahnung von wertvollen Dingen.
Ja. Und dann auch später diese, ich weiß ihren Namen nicht, ne? Diese ältere Dame.
Du meinst die Ehefrau von dem Bösewicht, ne?
Die Journalistin. Ja. Genau, die hat auch so einen ganz eigenen Charakter und ist auch so ein bisschen kauzig und witzig und das schreit so ein bisschen Frankreich, finde ich.
Und mit der Journalistin, die ich glaube, die heißt Fabienne, gibt es auch eine der, wie ich finde, stärksten Szenen, mit der aber auch so ein Bruch eintritt. Da könnten wir dann gleich im Spoiler-Part mal drüber reden. Mhm.
Genau, also ich glaube, die geben sich auf jeden Fall sehr viel Mühe mit den Charakteren. Ne? Also abseits jetzt von seinem besten Freund, der irgendwie da in seinem Geschäft sitzt und Diamanten sich anguckt, haben die anderen alle so Facetten. Und es ist auch nicht so ganz klar, bis auf der böse Kapitalist, ne, dass halt alle irgendwie so immer mal so gut oder böse Facetten haben. Ne? Also es ist irgendwie viel in Grauton getüncht. Gleichzeitig hast du aber auch diesen Rache-Plot, der halt alles vorantreibt, ne? Und der auch natürlich Lupin selbst vorantreibt. Und ich hatte erst gedacht, das funktioniert nicht so gut, wenn so ein Meisterdieb da auf Rache sind. Aber bisher hat mich das echt immer abgeholt.
Ja, also unser Hauptcharakter Arsène ist zwar sehr charmant, aber teilweise, wir sind jetzt schon ein bisschen so im Spoiler-Part, ist er ja fast dabei, den Geburtstag von seinem Sohn zu vergessen und hat halt gar nichts geplant. Und es wurde auch eine kleine Affäre angedeutet in irgendeiner Rückblende. Also der ist ja auch der ist sehr ambivalent. Also klar, wir haben hier den charismatischen Dieb, ne? Mhm. Aber nicht nur das macht ihn ambivalent, dass er Dinge stiehlt, sondern auch, dass er so ein paar Charaktereigenschaften hat, wo man sich so denkt, so, netter Papa, aber am Ende hat das ja dann gut gemacht.
Was wir, glaube ich, noch mit einwerfen können, ist der Humor, der definitiv vorhanden ist, aber jetzt nicht so Sketch-Humor ist, sondern eher so aus der Situation und aus den Figuren herauslebt. Ganz besonders sieht man das an den Polizisten, die wirklich mega dämlich sind, aber irgendwie machen die Spaß. Mhm. Ich weiß nicht, wie es euch da geht.
Ja, vor allem, du hast natürlich diesen einen Polizisten, der eigentlich schon ein großes Teil des Rätsels Lösung hat, aber keiner glaubt ihm.
Ja, genau. Hier, da ist die Lösung. Na, komm, geh weg.
Ja, also es ist alles sehr sympathisch. Es ist jetzt keine, sag ich mal, von der Charakteren hochkomplexe Serie, aber eine sehr funktionale Serie, würde ich sagen. Und gerade was Miriam gesagt hat, dass dieser Arsène auch durchaus was Ambivalentes hat, das stimmt auch. Denn wenn man mal genau darüber überlegt, dass er letztlich ja auch wirklich viele Leute ausbeutet und in Gefahr bringt, die eigentlich mit ihm gut könnten, ne?
Mhm, genau. Gut, wollt ihr noch was besprechen oder wollen wir mal in den Spoiler-Bereich übergehen?
Also ich glaube, ich kann spoilerfrei jetzt nichts mehr Großes sagen, außer dass ich klare Empfehlungen jetzt für die ersten Teil von Lupin aussprechen kann.
Ja. Weiß jemand, warum wir erstmal nur 5 Folgen bekommen haben von der ersten Staffel und dass man nicht gesagt hat, die erste Staffel sind halt nur 5 Folgen?
Weil Netflix Corona. Ein Arschloch ist.
Corona.
Ach so, okay.
Also was ich sagen kann, ist, es gibt ja noch keinen Starttermin für den zweiten Teil, der auch wieder 5 Folgen umfassen soll. Es wird aktuell gemunkelt, dass es im Sommer kommt. Mhm. Viele haben auch gesagt, Quatsch, das kommt erst nächstes Jahr im Januar, aber die Folgen sind schon abgedreht.
Genau. Die befinden sich quasi in der Postproduktion Das ist halt alles ein bisschen schwierig derzeit. Ne? Also selbst Effekte oder sonstiges, die Studios sind halt auch überlastet und haben halt auch damit zu kämpfen, dass vielleicht auch Ausfälle sind oder die Leute halt dann doch nicht so produktiv sein können, wie sie gerne hätten. Ne? Also das dauert halt.
Andererseits ist es auch wieder ein Vorteil für Netflix, weil guck mal, die haben jetzt die ersten 5 Folgen rausgebracht, nennen es Teil 1, ja, und haben gehofft, dass es erfolgreich wird. Dass es jetzt so erfolgreich wird, ich glaube, damit haben sie nicht gerechnet, aber dann haben sie jetzt doch mal 5 Folgen in der Hinterhand und wissen sicher, sie haben jetzt in den nächsten paar Monaten einen sicheren Serienhit definitiv im Köcher.
Ja, Netflix macht das schon schlau in einer Krise.
Ja, das stimmt.
Gut, dann würde ich mal den normalen Part verlassen und in den Spoiler-Bereich übergehen. Das heißt, Obacht, Spoiler.
Ja.
Los geht's. Darf ich gleich mal diese eine Logiksache ansprechen, die wir im Vorgespräch schon ganz kurz hatten? Dann habe ich es aus dem Kopf raus.
Ja, bitte.
Mhm. Okay. Genau, also du hast ja schon gesagt gehabt, ne, das gibt so Dinge, wo du dir dann denkst, so, ach, das kann doch alles nicht funktionieren. Komischerweise habe ich bei so Heiß-Thematiken meistens dann eher nicht so Probleme bezüglich Wahrscheinlichkeiten. Es gibt eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass das tatsächlich so passieren kann. Egal wie hoch sie ist. Aber eine Sache hat mich dann wirklich dermaßen gestört. Und zwar versuchen sie so 3 Folgen lang ein Bild von ihm zu bekommen, wie er aussieht. Und ich habe mir gedacht, so, sag mal, seid ihr denn völlig Banane? Weil es gab halt so eine Fake-Wikipedia-Seite, die halt kurzzeitig online war. Und selbst wenn sie danach offline war, ist sie halt im Internet, auf der Internetdatenbank gespeichert. Das heißt, auch dieses Bild ist gespeichert erstmal eine Weile. Und da hatten sie ein Bild von ihm. Das heißt, sie wussten ja, wie er aussieht. Und das haben ihn auch total viele Leute gesehen und hätten ihn ja zeichnen können. Also
tatsächlich habe ich das anders verstanden. Und zwar habe ich gedacht, als er das da gefotoshoppt hat, dass er einfach nur eine Internetseite gefotoshoppt hat und dieses Bild auf dem Tablet geöffnet hat. Und dann wurde das Tablet dadurch irgendjemanden, den er kannte, an den Auktionär heißt er so, ja, weitergereicht. Also, dass es gar keine echte Webseite war, sondern ein Bild von einer Webseite.
Naja, aber das war ja ein Tablet vom Auktionshaus.
Naja, Bluetooth. Okay, ich dachte halt, es wäre keine wirkliche Webseite, sondern nur ein Bild, aber okay.
Also,
und selbst wenn, da gibt es Überwachungskameras.
Ja, das stimmt.
Also, das hat mich nicht so gestört. Also, mir allgemein so diese, in Anführungszeichen, Logiklöcher, die es da gibt, haben mich eigentlich nicht wirklich gestört. Aber was ich mich gefragt habe, in der ersten Folge, dieser Coup im Louvre, er hat ja diese Verbündeten, die ihn hintergehen, aber er weiß es natürlich so. Und die bauen dann einen Crash mit ihrem Fluchtwagen, das ist so ein Sportwagen, und düsen mit diesem Sportwagen genau so, oder bauen einen Unfall, dass sie genau in diesen Keller vom Louvre knallen. Und da denke ich mir so, es ist möglich, aber sehr unwahrscheinlich.
Aber wahrscheinlich war das Auto manipuliert.
Aber ganz ehrlich, er wusste doch nicht, welches Auto er da irgendwie klaut. Diese
Klar, eine der hat ihn doch gestalkt, der wusste doch sein Profil und wusste, welches
Aber ganz ehrlich, der hat sich da eingeschleust als Putzmann. Also der hatte dann auch, sagen wir mal, einen 9-to-5-Job, muss man so auszudrücken, halt eben nachts. Also, wie gesagt, es soll jetzt keine valide Kritik sein, aber da dachte ich mir auch so, es ist irgendwie, wenn man mal drüber nachdenkt, funktioniert das nicht so richtig. Ne?
Aber gut. Naja. Da denke ich mir halt immer, er hatte einen Plan A, B, C, D und E und F. So, und das war jetzt
aber
Plan
ganz ehrlich,
Z.
Bei dieser Wahrscheinlichkeit brauchst du wirklich Plan, wie viele Stellen nach dem Komma hat Pi? Also,
es tut mir leid. Viele.
Genau, viele, ja. Worüber ich viel lieber reden möchte, ist eine Szene, von der ich überrascht war. Eine Szene, die plötzlich eine gewisse Härte mit reinbringt. Nämlich, wir haben ja schon von der Journalistin Fabienne geredet. Eine ganz tolle Figur, wie ich finde. Das ist eine ältere Journalistin, die diesen bösen Kapitalisten mal ans Bein gepinkelt hat und seitdem halt ja keinen Job mehr bekommt und mit ihrem Hund in einer sehr vermüllten Wohnung sitzt. Und die kontaktiert der Assange halt, damit sie ihm hilft. Und diese Figur wird eingeführt, sodass ich dachte, okay, das wird jetzt der neue große Sidekick, weil die auch eine unglaublich gute Chemie haben. Und dann wird sie aber vom Kapitalisten mit Hilfe eines Profikillers ermordet. Mhm. Und das ist jetzt nicht grafisch hart, aber diese Figur war so angelegt, zumindest für mich, dass sie einem sehr schnell ans Herz gewachsen ist, sodass ihr Austritt aus der Serie nächstes Mal für mich schon überraschend kam und auch wirklich nachwirkte. Also es tat mir wirklich leid. Und ich jetzt noch mehr hoffe, dass der Assange diesen bösen Kapitalisten, dessen Namen ich einfach nicht mehr weiß, ordentlich in den Hintern tritt.
Pellegrini.
Dankeschön.
Ja, da war ich auch überrascht und ich fand das auch gut inszeniert und das bringt halt auch immer nochmal so eine emotionale Tiefe jeweils in diese Folgen hinein. Also es gibt da gefühlt irgendwie in jeder Folge mal so einen kleinen Moment, der so innehält und auch gerade den Hauptcharakter so fordert. Ja. Also ich erinnere da an diese Folterszene, wo er ihn ja dann eigentlich interviewen möchte und mehr oder weniger dann erpresst und sowas alles, wo er den Detective da, den Polizeichef gekidnappt hat. Ich glaube, das ist der Polizeichef. Irgendwie habe ich es nicht ganz verstanden. Und da gibt es ja auch so einen kleinen Moment, wo er ihn halt trifft und er seinen Namen verrät aus Versehen. Er quasi dann nicht gewinnt. Mhm. Also es gibt halt auch Momente, wo er nicht gewinnt. So.
Ja, eben weil er dann von Emotionen geleitet ist. Weil er ja, also das, was wir sehen, ist ja nichts Unemotionales von wegen, ich möchte einfach jetzt nur so eine Kette, so ein Diadem oder was weiß ich klauen, sondern ich möchte da etwas aufdecken, etwas, was mir in der Vergangenheit Schmerz bereitet hat. Also das macht ihn ja dann halt menschlicher, dass er nicht einfach nur ein Meisterdieb ist.
Cool fand ich die Folge im Knast übrigens, um das mal einzuwerfen.
Ganz ehrlich, ich fand das so genial, wie einfach er da reinkommt, sag ich mal.
Ja, genau. Das ist so ein, und ich glaube, das würde tatsächlich so funktionieren. Ja. Wenn du diese Zeitabläufe hast und weißt, dass es halt noch niemanden gibt, der den kennt, so, dann kannst du halt einfach die Person austauschen und dann, ja, ich gehe mal wieder, ne?
Ja.
Ich glaube, so wirklich würde es nicht funktionieren, weil ich war ja hier schon mal unter anderem in, auch in der JVA als Gast. nee, eigentlich beruflich. Und
Entschuldigung, aber dieses Kleid, jetzt werde ich rausschneiden, ne? Das zu Gast und beruflich, oder?
Und da gibst du halt vorne alles ab und holst es dann wieder und es fällt schon auf, wenn du nicht mehr die gleiche Person bist. Naja. Nee, aber ich fand die Ideen ganz cool und auch wie er sich da behauptet und irgendwie sich so da durchwurscheln muss. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch die Faszination, zumindest in der Folge, weil du dich ja ständig fragst, so, okay, was kommt als nächstes? Was könnte denn jetzt sein Plan sein? Er hat so ein Puzzleteil wiederbekommen und was macht er jetzt? Mhm. Das hat mir gefallen.
Ja. Und ich fand die letzte Folge auch sehr, sehr, also die fünfte Folge fand ich auch sehr, sehr stark.
Die Zugfahrt,
also allein
ist
diese
cool.
Zugfahrt, ja. Und so, die hatte irgendwie was Süßes, wo er dann diesen Kuchen anzündet und dann singen alle Happy Birthday und das war echt niedlich. Und dann natürlich das Ende. Ja.
Übrigens dieser Bösewicht, der da zu sehen ist, ne?
Im Zug?
Ich kann mich irren, aber ich glaube, der ist tatsächlich in diesem Rückblick, wo er seinen Vater im Gefängnis besucht, im Hintergrund läuft er durch das Bild als Gefangener.
Oh, das wäre interessant. Müssen wir nochmal schauen.
Also wenn es sich bewahrheitet, hier beim Movie Break habt ihr es gehört.
Ja, genau. Den fand ich auch übrigens auch ziemlich gut gemacht.
Wie fandet ihr denn die Ehefrau von dem Pellegrini? Weil die ja immer so ein bisschen, also ich fand die ganz merkwürdig, ja, wie sie da so gehandelt hat.
Die hat auch nichts zu tun, ey.
Ja, also von Anfang an, wo sie da mit ihrem Auto und dann will sie diese zwei dunkelhäutigen Männer erstmal gar nicht, also will gar nicht das Fenster runter machen, um mit denen zu sprechen und dann sind...
Ja, so kennt man das ja, ne?
Ja, also das ist ja so ein Markenzeichen fast schon von den Filmen, wo Omar Sy mitspielt, dass da auch immer so ein bisschen Rassismus behandelt wird. Jetzt nie so wirklich richtig hart, dass es wehtut, sage ich mal, aber es wird immer mal wieder angeschnitten. Und das ist auch bei Lupin oder Lupin, jetzt komme ich selbst durcheinander, nicht anders. ich fand sie interessant, weil das so eine der Figuren war, wo ich so immer dachte, so, boah, Frau, das ist, kann nicht wahr sein, weil sie hat ja eine sehr große Mitschuld dafür, was seinem Vater passiert. Mhm. Weil sie weiß ja die Wahrheit und sie versucht es ja wieder gut zu machen, weil sie ihm ja nach dem Tod des Vaters auf so eine Elite-Schule schickt und alles bezahlt und glaubt halt so ein bisschen damit ihre Schuld begleichen zu können. Und ich habe es auch so verstanden, dass diese Schuld auch immer noch an ihr nagt und nicht nur die Ehe mit ihrem Gatten, die wohl alles andere als glücklich ist.
Aber in einer Szene sagt sie halt dann, ich weiß, wo die ganzen Leichen im Keller sind. Mhm. Und als Lupin dabei ist, dann erzählt sie ihm nichts davon. Wo ich mir dann auch dachte, das könnte jetzt aber hilfreich sein.
Ja.
Ne?
Ja.
So, erzähl doch mal, was ist denn da passiert? Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es halt mit dieser Tochter weitergeht.
Ja.
Weil ja dann offenbart wird relativ früh auch schon, dass die sich ja kennen und irgendwie dann auch doch eine Vergangenheit auch mit zusammen haben und sich wohl auch enger kannten.
Mhm. Ja, und natürlich, wo ist der Sohn?
Genau, was sagt ihr denn zum Cliffhanger der fünften Folge? Ich habe jetzt schon ganz viel schon gehört, dass sie diesen Cliffhanger unglaublich toll fanden. Und ja, ich muss sagen, er funktioniert. Aber so, weiß nicht, so das letzte bisschen Wumms hat mir da irgendwie gefehlt.
Also ich finde den Cliffhanger okay. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, oh mein Gott, ich kann bis Sommer nicht mehr warten, weil man ja nicht wirklich eine engere Beziehung zu dem Sohn aufbauen konnte. Also so ein bisschen hat man ja...
Ach so, ist also egal, wenn er drauf geht, ne?
Nein, das nicht, aber er kann halt auch noch bis Sommer verschollen bleiben. Das ist nicht so schlimm.
Ja, schon klar.
Aber ich fand das irgendwie ganz süß, wie sie dann an diesen Ort reisen, den die ganzen Fans von Lupin besuchen und er dann da dieses Cape trägt und auch den Hut und dann war er plötzlich weg und da bin ich gespannt, also ob es vielleicht dann in der sechsten Folge einfach nur so ist, dass er sich gerade ein Eis holen gegangen ist oder einfach irgendwo
Nein, man
Fotos
sieht ihn,
gemacht
man
hat.
Man sieht ihn doch schon mit dem Bösen
Echt?
Im Auto. Ja, ja.
Wann?
Na, die letzte Szene.
Ja. Die letzte Szene, da habe ich wahrscheinlich mir gedacht, nein, wo ist er denn hin? Da habe ich wahrscheinlich kurz weggeguckt.
Wo ist Waldo?
Genau. Ja. Wo ist er hin?
Okay, gut, dann will ich nichts gesagt haben, aber vielleicht ja, holt er sich ja noch ein Eis mit dem Bösen.
Ich will schon wieder ein
lustiger Start. So, jetzt lassen wir erstmal noch ein Eis holen und dann fahren wir weiter, ne?
Ja.
Ja. Ja, und auch,
ich finde den okay, den Cliffhanger.
Ich fand den auch okay. Ich weiß nur halt nur nicht, wie es weitergeht, weil das natürlich zu drastischen Maßnahmen führt eigentlich. Und ich mag ja bei so Heißthematiken oder gerade wenn es um Lupin geht, eher so die Vorbereitung, ne? Also diese Thematik, ihr seht mich, aber ihr seht mich nicht richtig, was ja auch öfter thematisiert wird und was ja auch der Kern dieser Romanreihe ist, ne? Und da weiß ich nicht, wie das in so schnellen, dramatischen Aktionen immer gut funktionieren kann. Ne? Ja. Dann mag ich eher so clevere Vorbereitungen und so ein langsamer Aufbau. Mal gucken, was da passiert. Also vielleicht bleibt er auch dauerhaft verschollen und der wird dann erst im Finale so zurückgeholt.
Ja. Also das Schöne an so Heist-Movies ist ja dieses, ich nenne es mal dieses Nonchalante. Ja, dieses so, man plant etwas und versucht es so elegant wie möglich über die Bühne zu bringen, sodass am besten erst danach jemand merkt, dass irgendwas fehlt. Und dadurch, dass jetzt dieser Bad Guy seinen Sohn hat, kann ich mir auch vorstellen, dass es dann vielleicht in der zweiten Staffelhälfte vielleicht auch etwas radikaler wird? Ich weiß es nicht. Also, wenn sie die noch nicht gedreht hätten, die 5 Folgen, dann wäre ich ganz sicher, okay, die machen genauso weiter von der Stilistik her wie im ersten Teil. Da sie das aber anscheinend, glaube ich, schon so in einem Rutsch gedreht haben, wer weiß. Also das wird jetzt kein Stopp langsam werden, das ist mir klar. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, diese Heißthematik im zweiten Teil vielleicht ein bisschen so auf die Hinterbank gedrängt wird.
Ja, das wäre schade, würde ich sagen. Mal gucken, vielleicht hat die nächste Drohne, die ja dahin fliegt, zu ihm eine Bombe, ne?
Ist halt blöd, wenn der Junior dann auch noch mit dabei ist, ne?
Alle weg, so. was ich ganz cool finde, ist, dass dieser Polizist, der dann plötzlich aufgetaucht ist im Finale, wie auch immer, der wusste, dass er da ist und ihn gefunden hat, egal. Und weil der ja so die ganze Zeit schon von wegen, ich weiß es, ich weiß, wer es ist. Hier, ich habe doch die Antworten und hört mir doch mal zu. Nee, geh weg. Ne? Und er kann schon ein cooler Verbündeter sein, der dann innerhalb der Polizei auch für ihn agiert. Ich bin mal gespannt.
Ja. Mhm. Hoffen wir, dass es nicht so endet wie Fabian.
Oh.
Ja.
Genau, ansonsten hoffe ich einfach, dass so ein paar weitere Kurzgeschichten von Lupin mal so einen Platz finden, ne, und immer wieder auch so angesprochen werden, von wegen, diese Technik hat er da und da auch angewandt und das ist doch die und die Geschichte. Aber irgendwie mag ich das.
Ich fand es voll witzig, als er dieses Fabergé-Ei geklaut hat bei dieser, also nicht mal geklaut, sie hat ihm das ja freiwillig gegeben.
Ja, stimmt, das war kein Diebstahl.
Ja, das war kein Diebstahl. Das war sehr cool. Wie er dann noch so ein bisschen, Madame, also wenn Sie, ich könnte das schon an mich nehmen, sind Sie sich sicher? Na gut, ich werde es sicher für Sie aufbewahren. Das war so charmant und das war wirklich, das war sehr witzig.
Ja, mal gucken. Also so ein Robin Hood ist er ja halt nicht, ne? Das ist halt auch schon klar. Das wird dann wieder zu dieser Ambivalenz auch führen.
Ja. Eine Frage vielleicht noch, bevor wir dann zum Ende kommen. Glaubt ihr, dass mit dem zweiten Teil die Handlung abgeschlossen ist oder glaubt ihr, dass er den Bösen im Ende des zweiten Teils auch noch nicht bekommt?
Es gibt einen Bösewicht hinter dem Bösewicht.
Also ich hoffe, dass es abgeschlossen ist.
Ich auch.
Und dass wir dann vielleicht noch eine neue Staffel bekommen und dann geht's um irgendwas anderes, was er stiehlt oder so, oder dass irgendwas, also dass die erste Staffel zwar in sich abgeschlossen ist, aber da dann, dass es da vielleicht eine ganz kleine Kleinigkeit gibt, aus der man dann noch eine zweite Staffel ziehen kann, weil da taucht jetzt irgendwie, ein goldener Stab auf, den er unbedingt haben will, weil er damit böse Leute verprügeln möchte, weiß ich nicht.
Was ich geil finden würde, ist, wenn er am Ende der Staffel dann sagt, so, okay, ich habe jetzt meine Rache bekommen und ich wollte ja aussteigen und ich mache es jetzt tatsächlich. Und in der zweiten Staffel kommt ein weiterer super Bösewicht, Räuber, Dieb, Gentleman, in der ihn herausfordert.
Wisst ihr, was ich, glaube ich,
Zeit für ein Duell.
Wisst ihr, was ich, glaube ich, geil finden würde? wenn sie diese Storyline jetzt im zweiten Teil abschließen und sie danach einfach so alle 2-3 Jahre so einen Film, einen Heistfilm mit Lupin machen. Ich glaube, das finde ich cool.
Also so mehr in dem Anime-Stil, weil das sind ja auch immer Filme, oder, Thomas?
Ich habe zumindest immer nur die Filme gesehen.
Mhm.
Weiß es aber gerade nicht. Ja, nee, finde ich nicht spannend. Ich will die Serie haben, so.
Diesmal mehr.
Nee, ist eine Animationsserie. Ja. Ist eine Animationsserie. Ich habe gerade mal geguckt. 155 Folgen. Stimmt, das waren nicht nur Filme, okay, die ich damals geguckt habe. Ja.
Naja, dann kannst du vielleicht eine Serie und einen Film geben. Dann wären wir doch beide, also alle drei glücklich.
Wobei, dann hätte ich, glaube ich, das Problem, dass sich dann sehr schnell so eine Art Overkill einsetzen würde.
Okay, machen wir es anders. Einen Spin-off, einen Prequel, einen Sequel und 3 Filme.
Ja.
Ich meine, das ist gerade Trend.
Wir werden dich empfehlen für Netflix.
Guck dir doch mal Game of Thrones aktuell an, ja? Also von daher ist alles möglich.
Nein, nein, Game of Thrones ist da nicht der Spitzenreiter. Ich sage Star Wars.
Stimmt. Ja. Also, um das nochmal kurz zusammenzufassen, ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß mit diesen 5 Folgen, die waren sehr kurzweilig. Omar Sy ist super, ich finde die Hauptfigur super, ich mag Heist-Thematen, ich mag Lupin, so, also nicht nur Lupin hier als Serie, sondern auch Lupin insgesamt, allgemein. Und er hat so ein bisschen Probleme mit so Zeitebenen und so ein paar Charakteren noch und vielleicht auch so ein paar Logiksachen. Aber ich bin trotzdem sehr gespannt auf den zweiten Teil. Kann noch ein bisschen warten, bis der kommt. Von mir aus gerne im Sommer, dann hat man wieder ein bisschen Spaß daran. Bin aber echt gespannt, wie dieser zweite Teil der ersten Staffel, boah, meine Fresse, dann endet.
Kann ich mich genauso anschließen?
Ja, ich mich auch.
Okay, das war jetzt ja schnell.
Einstimmig. Ja.
Gut, daher von uns aus eine klare Empfehlung. Guckt Lupin auf Netflix. Geht auch relativ schnell. Gut, dann bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von den Serien haltet. Ob ihr Serien habt für uns, die ihr uns empfehlt, die wir gerne gucken sollen. Ich weiß, ab und an macht ihr das und wir ignorieren es dann einfach, aber vielleicht gucken wir sie dann doch irgendwann. Ansonsten schreibt auch gerne, was ihr von Lupin haltet. Ob ihr auch so gespannt seid auf den zweiten Teil der ersten Staffel oder sagt so, das interessiert mich eher weniger. Ansonsten liked uns, teilt uns und verbreitet die Kunde. Und damit gebe ich ab Miriam.
Ja, danke, dass ich mal dabei sein durfte. Ich finde, das ist ein super Format, um auch mal so ein bisschen die Augen auf dieses breite Serienfeld werfen zu können, weil es gibt ja unendlich viel, auch aus allen möglichen Ländern und mit allen möglichen Schauspielern. Und ja, da bin ich jetzt gespannt und schaue mal, was dann als nächstes auf meiner Watchliste landet.
Ja. Sweet Home.
vielen Dank schon mal draußen euch fürs Zuhören. Danke, Miriam, dass du mit uns in den Louvre reingebrochen bist und heil entkommen bist. Und auch danke wirklich dafür, dass du mir Bridgerton ein bisschen erklärt hast. Ich habe ein paar Fragezeichen weniger in meinem Kopf, das ist sehr schön. an euch da draußen noch die Information, Movie Break kriegt ihr auch noch bei Instagram, Twitter und Facebook. Vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Adios, schöne Zeit, bis dahin, bleibt gesund.